Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich habe heute mal vor, einen ganz anderen Podcast zu machen. Und zwar habe ich heute mir überlegt, es kommen ja immer so viele Fragen an mich von Fans, von Menschen, auch auf Instagram und auf TikTok und anderen Social Media Portalen. Und dann dachte ich mir, okay, warum nicht einfach mal einen Podcast machen, in dem ich Fragen meiner Fans und Mitmenschen beantworte. Eine Frage ist, was sind deine Kindheitserinnerungen? Ja, das ist eine schwierige Frage in meinem Fall, weil ich über meine Kindheit eigentlich nicht mehr so gerne spreche, weil ich da eigentlich auch niemanden mit langweilen möchte. Denn es ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass meine Kindheit nicht gerade sehr erquickend war. Mein Vater war gewalttätig und es war ständig Krieg, kriegsähnliche Zustände. Und ich versuche immer wieder mir Gedanken zu machen, immer wieder darüber nachzudenken, ob ich mich vielleicht auch nur eine Sekunde daran erinnern kann, dass ich mal als Kind keine Angst hatte, dass meine Mutter blutend am Boden liegt oder vielleicht sogar tot ist. Das Traurige ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Auf der einen Seite versuche ich es immer abzuhaken. Das Thema ist nur, wir schleppen unsere Kindheit ein Leben lang mit uns herum, alle. Wir alle. Und sie prägt uns. Und wir müssen natürlich gucken und aufpassen, dass sie unser Leben nicht in einem Maße bestimmt, das nicht nur ungesund ist, sondern auch destruktiv, weil es uns am Leben hindert. Es gibt natürlich auch schöne Kindheitserinnerungen, die sind aber weniger an Menschen geknüpft als an Tiere. Ich hatte das große Glück, auf dem Land groß zu werden. Und ja, ich weiß auch noch, wie eine Kuh aussieht, auch wie sie riecht, wie liebevoll diese Kühe sind, wie bezaubernd die sind, wie Pferde aussehen, wie sie riechen, wie es riecht, wenn die Hufe gemacht werden, dass Eisen angebracht wird. Ja, mit Katzen, mit Hunden. Wir hatten eine Rottweilerzucht, das war ganz bezaubernd, wenn diese kleinen Rottweiler da waren. Die rochen so nach Baby und Pipi ein bisschen, aber irgendwie ganz toll. Wir hatten Enten, wir hatten alles. Einen Raben, der reden konnte. Und ja, deshalb gab es natürlich auch die schönen Momente in der Kindheit. An die versuche ich mich dann auch zu erinnern. Leider werden die auch verdrängt von den vielen, vielen schrecklichen Momenten. Und sicherlich hat man einen Schaden ab, wenn man so eine Kindheit erlebt hat. Und habe ich da auch meinen Schaden ab und versuche da natürlich Schadensbegrenzung machen, so gut es geht. Und ich habe dann als Kind auch sehr früh gemerkt, dass nicht nur die Familienverhältnisse anders waren als bei anderen, sondern auch ich ein bisschen ein anderer Junge war. Habe dann auch relativ bald gemerkt, dass ich Männer anziehend finde und fand es halt auch spannend, mich zu schminken. Ich habe mit sechs, sieben Jahren ein Buch gesehen bei einer Freundin meiner Mutter und da waren Männer, die geschminkt sind. Und das fand ich ganz aufregend, weil ich sagte damals, ich lebte in einer sehr patriarchalischen Welt, Männer schminken sich nicht. Und da habe ich gefragt, wer sind diese Männer, die Schmuck tragen, geschminkt sind? Und da sagte die Freundin meiner Mutter, das sind Maharajas. Sag ich, was sind Maharajas, sagt sie, das sind Kaiser, Könige. Und die haben sich geschminkt, eine grandiose Entdeckung. Ich ging zu meiner Großmutter, die sehr aufgeschlossen war und sagte, Oma, dürfen sich Männer eigentlich schminken? Sagt sie, wieso? Willst du dich schminken? Sag ich, ja, vielleicht schon. Und dann sagt sie, und wo ist das Problem? Sag ja, Männer schminken sich nicht. Sagt sie, wer sagt das? Dein Vater? Also auf den brauchst du jetzt nicht hören. Und dann hat sie mir also erzählt, die Geschichte des Schminkens und das Schminken eigentlich nicht sehr viel damit zu tun hat oder nicht ausschließlich damit zu tun hat, dass man sich anmalt, sondern das Schminken vielmehr in den letzten Jahrhunderten auch bei Männern üblich war. Und etwas über den Stand der jeweiligen Person auch erzählt hat. Zum Beispiel im alten Ägypten war Schminke schon vor tausenden von Jahren von Bedeutung. Die Ägypter schminken damals ihre Augen mit grünem Malachit oder grauem Bleiglanz und gerade auf das Schminken der Augen legten sie einen ganz besonderen Wert. Diese Verschönerung der Augen diente auch zum Schutz vor der Sonne, aber auch große, volle Lippen, die mich so faszinierten, auch immer bei den Bildern und der Totenmaske von Tutanchamun, damals galten als Schönheitssymbol. Und es gab im alten Ägypten ein magisches Wort, das hieß Nefer, so viel wie schön und vollkommen bedeutet. Und die Menschen versuchten alles Mögliche, um gottgleich zu sein, um den Göttern zu gleichen, natürlich voran der Pharao und die Familie. Und deshalb haben sie sich auch versucht, mit Durchschminken und andere Dinge zu perfektionieren, aber auch durch große Haarkunst und Perücken. Schon damals gab es Perücken, aber auch im alten Indien gab es schon die ersten Schönheitsoperationen. Und also es ist etwas offensichtlich ja schon eine lange Geschichte in der Menschheit, dass Menschen versuchten, sich zu perfektionieren. Und ich denke, so ist das auch ein bisschen bei mir, dass ich immer versuche, mich zu perfektionieren. Ich habe die Frage gestellt bekommen, bist du jetzt mit deinem Körper zufrieden, so wie er jetzt ist? Also erstmal, das Wort zufrieden ist ein schwieriges Wort, zufrieden. Zufrieden bedeutet zwar friedlich und zufrieden kommen, aber auf der anderen Seite ist das für mich so ein Wort, das bedeutet auch, naja, ist alles gut, wie es ist, wir brauchen nichts mehr machen. Und das ist natürlich, entspricht gar nicht meinem Wesen. Ich kann schon verstehen, dass Menschen fragen, warum macht der Glöckler so viel Schönheitsoperationen? Ich glaube, ich habe in der Kindheit so viel Verfall gesehen, auch indem meine Mutter schon mit 39 plötzlich innerhalb von einem Jahr eine alte Frau wurde, weil sie einfach so durch war, dass ich diesen Verfall des Körpers nicht akzeptieren kann. Ich habe auch entschlossen, mit 6 Jahren alle Frauen zur Prinzessinnen zu machen, schöner zu machen, die Welt schöner zu machen. Ich konnte diese Welt nicht mehr ertragen in der Kindheit. Es war so schrecklich, ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich wollte nur noch Schöne sehen. Und wenn ich dann morgens in den Spiegel schaue, also ich habe natürlich die Menschen kreiert, ich habe aber auch, ich habe die Frauen zur Prinzessinnen gemacht, habe eine neue Welt kreiert. Ich habe aber auch natürlich begonnen, mich selbst neu zu erfinden und zu perfektionieren. Und eine neue Person, ein neues Ich zu kreieren. Das war vielleicht die einzige Möglichkeit zu überleben damals. Und nun habe ich eine Idealfigur oder Kunstfigur kreiert und die wird halt nicht älter, die wird nicht alt. Also es steckt in mir drin. Ich kann nicht in den Spiegel schauen und sagen, jetzt ist das halt so. Nein, das geht bei mir nicht. Wenn man jetzt fragen wollte, bist du mit deinem Körper jetzt so im Reinen, das finde ich besser als zufrieden, so wie er jetzt ist, würde ich sagen, ja, wie er jetzt ist schon, aber wir leben ja in der Veränderung und die Zeit nagt und übermorgen kann das anders sein. Ich verstehe auch, dass nicht jeder das nachvollziehen kann und auch nicht jeder das gut findet, aber das ist mir egal. Das muss uns allen egal sein, weil wir müssen unser Leben leben. Es ist völlig, also wir können unser Leben nicht leben, nach der Vorstellung anderer und ob das anderen gefällt oder nicht gefällt. Das, ehrlich gesagt, juckt mich das nicht. Also, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nicht, was andere von mir denken, weil es zählt nur das, welche Maßstäbe ich für mich anlege und wie ich mein Leben leben möchte und was ich von mir halte. Und wenn andere meinen, sie müssen sich unbedingt darüber äußern, was sie an anderen nicht gut finden, dann ist das ihr gutes Recht, aber müssen auch damit leben, dass man es vielleicht das ist eigentlich interessiert. Und ich denke, wir haben alle selber genug zu tun. Also ich zum Beispiel, mir ist das gleich, ob jemand anders sich operieren lässt oder nicht operieren lässt, mir ist das gleich. Also ich denke, wenn Gott nicht gewollt hätte, dass es Schönheitsoperationen gibt, dann würde es sie nicht geben. Also jeder hat das Recht, sein Leben so zu gestalten, wie er möchte. Und die nächste Frage war, Harald, du bist solch ein attraktiver Mann, warum so viel Lippenstift, du brauchst das nicht? Naja, gut. Das mag schon richtig sein, aber ich will es haben. Ja, es ist mir danach. Ich lebe dieses Leben mit allen Sinnen und mit jeder Faser. Wir sind geistige Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen. Dann lasst uns doch diese Erfahrung auch richtig machen. Und ich bin auch ein bisschen für die ganze queere Gemeinschaft ein jemand, der eine Bresche schlägt und der nach vorne geht. Ich merke, dass wir auch da, was das anbelangt, das Thema Transsexualität, Homosexualität, überhaupt das Thema Anderssein, Anderssein, also in, nicht nur sexuell, in jeder Hinsicht, auch andere Hautfarben, und dass wir da plötzlich wieder auf immer weniger Toleranz stoßen, auch in unserer Gesellschaft. Und ich denke, es braucht Menschen wie mich, die einfach zeigen, ich lebe mein Leben so, wie ich es für richtig halte, und anderen Mut machen, ihr Leben auch so zu leben. Weil wir können uns die Freiheit nicht nehmen lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Jeder muss doch die Freiheit haben, so zu leben, wie er es für richtig hält und wie es ihm gefällt. Ja? Ich mache mir die Welt so, wie es mir gefällt. Natürlich hat das mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich wurde auch gefragt, um Tipps, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn man so eine Kindheit hat wie ich, dann muss man sehr kämpfen an dem Selbstbewusstsein. Also da hat man sicherlich viel zu kämpfen, wenn man auch wenig Liebe oder keine bekommen hat. Aber das Selbstbewusstsein entsteht natürlich auch im Kampf und dadurch, dass man eben seinen Weg geht und den Mut hat, neue Wege zu gehen. Nicht die ausgetretenen Pfade, die alle gehen, sondern seinen Weg durch Dickicht des Lebens schlägt und sagt, Leute, ich lebe mein Leben anders, und wenn es euch nicht passt, ist auch gut. Und das ist auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Weil wenn man sein Leben nicht so lebt, wie die meisten Menschen es als eine Normalität betrachten, dann wird man natürlich sehr schnell auch angefeindet und mit Häme überzogen. Und das muss man natürlich alles über sich ergehen lassen. Aber am Ende macht einen das stark. Und man muss sich ja nur fragen, was würdest du tun, wenn du noch eine Stunde zu leben hättest? Würde es dich interessieren, wenn du noch eine Stunde zu leben hast, ob andere es gut finden, dass du dich hast operieren lassen, dass du dich schminkst, dass du das machst oder das oder das oder das? Oder würde es dich nicht interessieren? Und wir alle kommen irgendwann an den Moment, dass wir vor unserem Schöpfer stehen oder dass wir an dem Punkt sind, wo wir unser Leben aushauchen. Und dann werden wir uns fragen müssen, habe ich mein Leben so gelebt, wie ich es wollte? Oder habe ich das Leben der anderen gelebt? Ich werde nicht sagen, ich habe das Leben der anderen gelebt. Ich werde nicht sagen müssen, ich habe mich den Ansichten und Meinungen der Gesellschaft geopfert. Ich habe mich unterdrücken lassen oder habe mich domestizieren lassen, habe meine Bedürfnisse hinten angestellt. Nein, ich werde sagen können, ja, du hast dein Leben gelebt, so wie du es für richtig hältst. Und darum geht es doch. Darum geht es doch. Mein größter Wunsch wäre es, aber das ist zwar ein hehrer Wunsch, aber ob wir den erleben werden, glaube ich eher nicht, obwohl ich ein sehr positiver Mensch bin, dass wir Menschen aufhören, uns gegenseitig zu zerfleischen, zu sezieren, zu bekriegen, sondern einfach uns in Liebe umarmen und den anderen so sein lassen, wie er ist, und annehmen, wie er ist. Da fehlt aber noch ganz, ganz viel, weil wir leider noch immer in einer Mangel- und Neidgesellschaft leben. Und solange das der Fall ist, wird es nicht aufhören, dass wir uns gegenseitig bekriegen. Und wir können da aber auch als Einzelne viel tun. Wir müssen nicht immer nach den Regierungen rufen, indem wir einfach das vorleben, indem wir anderen eine Freude machen. Auch einfach mal jemand anlächeln, taktvoll miteinander umgehen. Und was ich auch gelernt habe, was mir nicht immer leicht fällt, weil ich jemand bin, der sehr schnell ist in Gedanken, der sehr schnell, sehr eloquent ist, und mein Gehirn ist sehr schnell, dass ich mir doch auf die Zunge beiße und erst immer mal abwarte, nicht gleich antworte. Im ersten Moment sagt man was, was dann vielleicht doch ein bisschen barsch oder krass ist. Also auch wenn es die Wahrheit ist, dann kann es verletzend sein. Ich versuche immer in einem sicheren Umfeld der Liebe zu bleiben und mich erstmal zurückzuhalten. Und wenn ich dann etwas sage, das sehr freundlich und nett zu sagen, liebevoll. Ich habe mir auch die Frage gestellt, weil ich immer versucht habe, auf Social Media, also alle negativen Kommentare zu löschen und Menschen, die sehr unverschämt sind, auch zu blockieren. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, warum eigentlich? ich wollte das sauber haben, aber ich dachte mir dann, nein, was beschäftigst du dich mit diesen Menschen? Lass sie schreiben, was sie wollen, lass es auch stehen. Es ist unerheblich. Ich meine, die Menschen, die dich mögen, die wissen genau, wer du bist und wie du bist, und der Rest kann einem ja auch gestohlen bleiben. Also jeder hat das Recht zu sagen und denken, was er möchte. Aber wenn das natürlich auf sehr primitivem Niveau stattfindet, dann, ja, dann ist es halt so. Er outet sich ja dann selbst. Auch die Frage, was ich noch alles erreichen möchte, ist eine sehr spannende Frage. Ich möchte sehr vieles tun. Und es ist im Leben beides wichtig. Wir müssen uns am Ende für das Getane und auch das Ungetane rechtfertigen. Also nicht nur das, was wir tun, hat eine Resonanz in der Welt, auch das, was wir nicht tun. Das, was wir nicht tun, sind vielleicht Unterlassungen, also indem wir es unterlassen, jemandem zur Seite zu stehen, indem wir es unterlassen, jemandem zu helfen, weil es einfach bequemer ist und wir vorbeilaufen. Das ist genauso schwerwiegend wie das, was wir tun. Und darüber muss man sich natürlich im Klaren sein. Und wenn die Menschen immer kommen und sagen, ich möchte gern reich werden, ja, der Reichtum beginnt in der Liebe und im Mitgefühl, indem man seinen Mitmenschen Zuwendung zukommen lässt. Auch das ist ein Zeichen von Reichtum und bringt wieder Reichtum zurück, also indem man selbst wieder Zuwendung bekommt. Wir leben in einem Gesetz der Resonanz, und das, was wir aussehen, bekommen wir zurück. Und wenn wir Reichtum wollen, dann müssen wir auch geben und schenken. Das ist meine Meinung. Ich komme aus Baden-Württemberg, und bei uns war das so früher, wenn man wohin geht, bringt man was mit. Nun streitet man sich laut Knicke darüber, ob das passend ist oder nicht. Es ist mir auch völlig egal, ob das passend ist. Ich bringe immer was mit. Es kann eine Flasche Wein sein, kann ein Blumenstrauß sein. Ich mache aber auch so Menschen oft mal ein Geschenk. Ein Geschenk kann auch ein Kompliment sein. Irgendein Kompliment. Und wenn es der Person nicht gut geht, kann es auch mal ein übertriebenes Kompliment sein. Was kostet das, wenn man zu jemandem etwas sehr Schönes sagt, das vielleicht sogar übertrieben ist, und ihm sagt, das, was du anhast, sieht aber sehr, sehr schön aus. Das darf man anscheinend nicht. Also da wird dann, nein, aber kann man ja, also das, man muss ja dabei bei der Wahrheit bleiben und kann ja nur sagen, das ist wirklich auch schön, wenn es ganz, ganz schön ist. Wer bitte bestimmt, ob etwas ganz, ganz schön ist? Komischerweise, im Kritisieren ist alles erlaubt. Also kritisieren muss man keine Rücksicht nehmen. Aber wie oft verletzt man damit jemand? Also Worte sind ja Waffen. Es ist so schnell was gesagt. Man muss sich darüber im Klaren sein. Ein Wort, das man aussendet, kann man nicht mehr zurücknehmen. Und deshalb sollte es wohl bedacht sein, bevor man etwas sagt. Ich finde sowieso immer, es ist besser, erstmal den Mund zu halten, als gleich immer loszulegen. Und also Schweigen ist da auf jeden Fall besser. So, jetzt bin ich hier gerade, ich bin nämlich jetzt am Gucken, was für noch für Fragen reinkommen, bin ich jetzt gerade hier drauf gekommen. Wie baut man Langzeitmotivation auf, wenn der Weg zum Ziel noch unklar ist? Ja, das ist natürlich ganz furchtbar. Also, da würde ich mir jetzt erstmal gar keine Gedanken um die Langzeitmotivation machen, sondern man muss sich dann natürlich schon den Weg zum Ziel auch klar definieren. Also, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich mir sagen, bis wann ich es erreichen will, was weiß ich, bis in 6 Jahren. Und dann muss ich Zwischensteps machen. Und dann hätte ich gerne in einem Monat habe ich das, in 5 Monaten das, in einem Jahr das. Und da muss man Schritte machen. Und je klarer man das für sich aufbaut und darlegt, desto eher geschieht es. Also wir bekommen in diesem Leben auch Hilfe aus der geistigen Welt. Also es ist so, dass wir, das sagt ja auch die Bibel, alles, woran wir fest glauben, werden wir auch erhalten. Aber wir können auch den Kosmos und die Engel und wen auch immer um Hilfe bitten. Aber dazu müssen wir schon ein bisschen klar auch uns ausdrücken und klar definieren, was wir wollen und wohin wir wollen. Und wenn wir das dann haben, dann ist ja der Weg auch zum Ziel klar und nicht unklar. Also den Weg sollten wir uns schon überlegen, wie ich etwas auch erreichen will. Zumindest in groben Zügen. Und wie so eine Langzeitmotivation. Also ich motiviere mich von Tag zu Tag. Erstmal jeden Tag neu. Woher wissen wir denn, dass wir übermorgen überhaupt noch aufwachen? Also wenn ich morgen früh aufwache, dann, wenn ich morgens aufwache, bin ich erstmal glücklich und dankbar, dass ich aufgewacht bin. Dankbarkeit und Demut. Dankbarkeit und Demut sind übrigens ganz wichtige Punkte, wenn man zu Reichtum gelangen will und wenn man zu Glück gelangen will. Weil wenn man dankbar ist für das, was man hat, das ist schon mal sehr viel, egal wie wenig man hat, dann ist man schon mal in einem Glücksgefühl. Aber manchmal habe ich das Gefühl, je mehr die Menschen haben, desto weniger dankbar und desto undankbarer sind sie, desto weniger können sie Dankbarkeit empfinden. Aber wenn man sich dankbar ist für das, was man hat, indem man dankbar ist, dass man aufwacht, das ist nicht selbstverständlich. Dass man aufstehen kann, das ist nicht selbstverständlich. Dass man atmen kann, das ist nicht selbstverständlich. Dass man seine Hände bewegen kann, das ist nicht selbstverständlich. Dass man sehen kann, das ist nicht selbstverständlich. Dass man sprechen kann, das ist nicht selbstverständlich. Also wie viele Möglichkeiten schon, um dankbar zu sein, Danke zu sagen. Wir nehmen so vieles als Selbstverständlichkeit hin, was nicht selbstverständlich ist. Und aus dieser Dankbarkeit und Demut heraus entsteht eine Ruhe und dann ist man auch nicht so gefährdet, dem Neid zu verfallen und der Missgunst, weil ja, man ja eine Demut hat vor einer höheren Macht auch und vor dem, was wir Gott nennen oder wie auch immer, und einfach dem Leben an sich. Und dann motiviert man sich auch jeden Tag aufs Neue. Also man muss sich schon auch jeden Tag motivieren und sich auch erfreuen an dem, was man hat, und auch eine Freude machen. Also anstatt zu jammern und zu jaulen, wie furchtbar alles ist, kann man ja einfach auch dankbar sein für das, was man hat. Anstatt zu jammern, wie schrecklich hier alles ist in Deutschland oder schrecklich sei, kann man ja auch dankbar dafür sein, dass wir in einem Land leben, in dem Frieden ist. Ja, dass wir in Frieden leben können. Also das ist ja auch sehr schön. Ich wurde ja auch gefragt, zum Beispiel, würdest du auswandern? Oder bist du entschlossen, für immer in good old Germany zu bleiben? Ja, wieso auswandern? Weiß ich nicht. Ich meine, ich reise sowieso um die ganze Welt und ich lebe sehr gern in Deutschland. Wenn mich irgendwo anders hin verschlägt, dann ist es so. Aber ich bin eigentlich so durch und durch Europäer und ich finde, am Ende des Tages leben wir in Deutschland doch recht gut. Also ja, wir hätten schlechter treffen können. Also wenn wir in einem afrikanischen Land leben würden, da gibt es ja auch, es gibt ja Orte in der Welt und Länder, da wäre man sehr glücklich, man würde bei uns leben. Ja, also auch das hat etwas mit Dankbarkeit und Demut zu tun. Wenn wir uns einfach an dem erfreuen, was wir haben, dann beginnt der Reichtum. Aber natürlich sollen wir dabei auch nicht vergessen, unsere Träume und Wünsche zu haben. Und die sollten wir so groß und so breit gefächert wie möglich ansetzen. Und wenn ich mir schon etwas wünschen kann, dann kann ich mir auch gleich viel wünschen. Wieso soll ich mir wenig wünschen? Ja. Und ich wurde zum Beispiel gefragt, wie ich auf meinen Barockstil gekommen bin, weil ich das Barocke mag, dieses Üppige, dieses Opulente, Volle. Ich glaube eben auch aus einer Kindheit heraus, die in vieler Hinsicht nicht materiell, aber seelisch arm war, wollte ich nur Schönes kreieren. Und das Rokoko, das Barock, ich finde das eben schön. Ich mag das, diese Opulenz, ja. Und auch in der Mode. Und deshalb kam ich ja auch auf pompös und habe meine Modemarke pompös genannt. Zudem schlicht gab es ja schon genug. Also Modemacher, die schlicht agieren, gibt es und gab es genug. Vor allem auch schon vor 30 Jahren, da war ja der Purismus geradezu angesagt. Und ich wollte eben kein Purismus. Ich wollte Luxus. Ich wollte Glamour. Und da war das Barocke natürlich genau das, was mir am Herzen lag. Das Leben kann ganz wundervoll sein, wenn man es versteht, sich auch mit kleinen Dingen Freude zu machen. Und ich habe auch gesagt, vor allem auch nicht verzagen, wenn man, das war vor vielen Jahren, heute kriegt man für 5 Euro gar kein Cappuccino, 5 D-Mark kein Cappuccino mehr. Ich sage, wenn man noch 5 D-Mark hat, dann geht in irgendein tolles Hotel, setzt euch rein mit den letzten 5 D-Mark und zieht diesen Reichtum ein, den Luxus, und genießt es, und dann wird sich etwas auftun. Ich bin der Meinung, es gibt diesen Spruch, man soll das Geld zum Fenster rauswerfen, damit zur Türe wieder reinkommt. Also da meint man natürlich nicht unbedingt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, das Geld hinauszuwerfen. Aber man muss schon, wenn man von dem Kosmos Freigebigkeit erwartet, auch selbst freigebig sein. Auch freigebig sein. Ich bin für viele ein Idol und ein Vorbild mit dem, was ich poste und was ich mache, und meine Stories und Elan würden ihnen Elan und Kraft geben. Ja, das freut mich, das versuche ich auch. Ich finde das auch wichtig als Person der Öffentlichkeit, und auch wenn man es aus eigener Kraft geschafft hat, dass man anderen Menschen Mut macht. Dass man Mut macht, dass man Kraft gibt, dass man ja sich etwas traut und anderen Menschen damit auch zeigt, guck, ich habe es geschafft, du kannst es auch erreichen, wenn du willst. Du musst dich nur trauen und ja, den Mut haben. Und das ist das Allerwichtigste im Leben, mutig jeden Tag nach vorne zu gehen und zu überlegen, was will ich? Was will ich eigentlich? Was erwarte ich von diesem Tag? Was erwarte ich von diesem Tag? Wie oft stellen Sie sich diese Frage morgens? Seien Sie mal ehrlich. Ja? Und dann den Tag auch in Angriff nehmen und den Tag leben. Ist es nicht so, dass meistens der Tag uns lebt? Dass wir uns treiben lassen? Es ist nicht einfach. Vor allem im Moment, auch im Kollektiv herrscht ja eine sehr große Angst. Viele Menschen haben Sorgen, Nöte, Ängste, und das kommt bei uns allen an. Wir sind ja nicht voneinander getrennt. Wir hängen ja alle mehr oder weniger zusammen. Und wir müssen da schon sehr aufpassen, dass uns diese kollektive Angst und Sorge nicht so sehr in Beschlag nimmt. Deshalb, auch bei mir passiert das mal morgens, dass ich aufwache und ich fühle mich nicht, sondern überlege ich. Und dann spüre ich in mich hinein und dann frage ich mich, ist das, was du da spürst, von dir oder ist das etwas Fremdes? Und ich weiß, von was ich rede. Ich habe in meinem Leben sehr schwere Zeiten erlebt. Ich hatte auch Zeiten, wo ich keinen Pfennig Geld mehr hatte. Es ist nicht einfach. Aber das ganze Leben ist nicht einfach. Aber es will gelebt werden. Es ist der geschenkte Gaul, wie Hildegard Neef sagte, und es will gelebt werden. Und gerade wenn es dann kritisch wird, schwierig wird, müssen wir mutig nach vorne gehen und nicht den Kopf in den Sand stecken, Rechnungen nicht mehr aufmachen, warten, bis es vorbeigeht. Es geht nichts vorbei. Nein, das sind die Momente im Leben, die uns stärker machen, an denen wir wachsen. Wir werden geprüft. Wir werden immer wieder geprüft in diesem Leben. Und immer kurz bevor etwas Großes kommt, ist nochmal wie so ein Flaschenhals. Oder wie man sagt, da kriegt man nochmal ein Schnippchen geschlagen und denkt man, mein Gott, wie soll ich das überstehen? Aber man hat noch alles überstanden, weil wir sind stärker, als wir denken. Und ich bin auch sicher, wenn wir Menschen eine Aufgabe vom Kosmos gestellt bekommen, wir sehen ja das als Probleme an. Das ist eigentlich kein Problem, es sind eigentlich Geschenke. Ja, so wie das Leben ein Geschenk ist, dass wir nicht gebeten haben, sind das auch Geschenke. Warum Geschenke? Weil wir daran wachsen. Und dazu sind wir hier. Wir sind ja nicht hier, um Haare zu föhnen und nur schminken, sondern um uns weiterzuentwickeln. Und wenn wir dann sowas überlebt haben, dann, ja, dann sind wir auch wieder stärker und weiser und haben daraus gelernt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir zu jeder Herausforderung auch die Kraft geschickt bekommen, es zu überleben, es zu überstehen. Und da trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Die Menschen, die sich wirklich aufraffen und sagen, ich zieh das durch, auch wenn ich fast dabei draufgehe und wenn ich fast platze, der Kopf mir platzt und ich gar nicht mehr klar denken kann, konsequent seinen Weg gehen. Und mir hilft der Glaube da auch sehr. Glaube ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der Glaube hat nichts zu tun mit der Kirche. Gar nichts. Also Kirche und Glaube bringe ich auch nur bedingt zusammen. Weiß, dass ich da jetzt bei manchen auf Unverständnis stoße, aber das hat für mich nicht unbedingt etwas zu tun. Die Kirchen könnten in der jetzigen Zeit sehr hilfreich sein, weil wenn die Menschen bei ihnen Trost finden, wenn sie dazu da sind, uns zu stützen, wenn wir straucheln, uns aufhelfen, wenn wir gefallen sind, uns zu essen geben, wenn wir hungrig sind. Nicht hilfreich ist es aber, wenn sie uns Vorwürfe machen und wenn sie uns vorschreiben, wie wir leben sollen. Und dass Homosexualität abartig sei und solche Sachen. Das ist nicht hilfreich. Das ist unverschämt. Denn das steht den Kirchen nicht zu. Und das würde Gott nie machen. Und ich verstehe deshalb nicht, wie die Kirchen das machen können. Sicherlich gibt es innerhalb der Kirche gerade auch Menschen, sehr viele Menschen, die es sehr gut meinen und die für die Menschheit da sind und die sehr viel Gutes tun. Aber insgesamt haben die Kirchen so viel Verbrechen und so viel Schreckliches an der Menschheit verübt, ja, dass es entsetzlich und traurig ist. Aber der Glaube ist etwas ganz anderes. Und wir können mit der Kirche oder ohne Kirche glauben. Und Glauben heißt etwas erwarten, empfangen. Also wenn ich an etwas glaube, dann erwarte ich es. Bin ich mir eigentlich auch schon sicher, dass ich es bekomme. Also Glauben und Beten hat nichts mit Betteln zu tun, sondern mit der Gewissheit, dass ich das, was ich mir wünsche und erwarte, auch bekomme. Und dann werde ich es auch bekommen. Das ist das Geheimnis. Und Glaube hat auch damit zu tun, dass man diese Gewissheit hat, da ist noch jemand, der dir hilft in der Not. Du bist nicht allein. Ob man an Engel glaubt, an Jesus, das ist einem selbst überlassen. Ich glaube an Jesus, ich glaube an die Mutter Gottes. Ich weiß nicht, ob ich daran glaube, dass Jesus wirklich ans Kreuz geschlagen wurde oder dass vielmehr eine Metapher ist. Das ist aber unwesentlich. Das ist eine Interpretationssache. Das ist unwesentlich. Wesentlich ist, dass ich weiß, dass da jemand ist und dass man nicht alleine ist und dass wir beschützt sind und dass wir Hilfe bekommen, wenn wir darum bitten. Und das ist großartig. Das ist fantastisch. Und das kann man mit der Kirche machen und ohne die Kirche. Man muss sagen, die Kirchen haben insofern natürlich Gutes getan, auch in meinem Fall auch, indem sie uns zumindest Teile der Bibel gelehrt haben, die auch hilfreich sind. Und ich habe oft in schwierigen Phasen oder das einfach das Vaterunser gebetet. Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie wunderbar ist das? Wie großartig, wenn man hilft, wenn man da ist und man weiß nicht weiter. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Großartig. Also der Glaube versetzt Berge. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man einen Glauben hat und man weiß, man ist nicht allein, es wird einem geholfen, dann ist es schon leichter. Man darf nur den Glauben nicht verlieren. Es ist manches Mal sehr schwierig und sicherlich sind wir kurz vor dem Verzweifeln, aber am Ende tut sich immer wieder eine Türe auf. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann und das macht natürlich dann auch diesen Kampf des Lebens weiter. Und habe ich noch Träume oder Ziele? Ich habe sehr viele Träume, sehr viele Träume, sehr viele Ziele, denn wenn man keine Träume mehr hat, das ist ja ganz schrecklich. Ein Leben ohne Träume, ohne Visionen. Ich habe nach wie vor Visionen und Ziele und ich habe die Tage gelesen und so kann man es, glaube ich, auch sagen, dass man das Gefühl hat, ich mache nun seit über 35 Jahren, bin ich bereits in den Medien und bin tätig. Aber man hat das Gefühl, dass ja dieser Harald Löckler jetzt gerade erst richtig anfängt. Als würde ich so richtig durchstarten wie nie zuvor. Ja, da mag was dran sein, weil ich mir irgendwann im Lockdown, als ich da saß, überlegt habe, wie geht das nun weiter? Wie geht das nun weiter? Wir sitzen da, soll ich hier sitzen und warten? Ich bin kein Warter, ich bin ein Macher. Und dann kam die Anfrage für das Dschungelcamp, die schon 13 Mal angefragt wurde, aber immer abgesagt habe. Und dann dachte ich mir, so, das ist meine Chance, raus hier. Dann gehst du in das Camp, hast neue Erkenntnisse, du bist in der Öffentlichkeit, du wirst gesehen, bekommt vielleicht eine Doku. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich weiter? Ich kann so weitermachen, bis ich 100 bin. Ich will wenigstens 100 werden. Oder ich gebe jetzt einfach nochmal richtig Gas und gehe richtig nach vorne. Und da hatte ich Spaß dran. Ich hatte da Lust dazu, zu sagen, jetzt ich will es jetzt wissen. Und es ist einfach faszinierend. Mein Beruf ist ja meine Berufung. Und alles, was ich mache, mache ich ja mit einer großen Faszination und Begeisterung. Einer großen Begeisterung. Und nur so hat man ja Erfolg. Und wenn ich Träume habe, da beginne ich auch sofort mit der Umsetzung. Und ich gehe mehrere Wege. Weil wenn man einen Weg geht und der wird nichts, hat man ja schon verloren. Also ich gehe immer wenigstens 3 Wege. Und ich lasse auch nicht locker, bevor es nicht geklappt hat. Ich traue mich einfach. Und das, ist ganz wichtig. Und diese Faszination, diese Begeisterung, immer wieder Dinge neu zu entdecken und neu auch seinen Job neu zu machen. Ich mache seit 35 Jahren Kollektionen, aber ich möchte gerne immer wieder neue machen und anders und vielleicht noch besser werden und ja und wieder etwas Neues ausprobieren. Man hat ja auch andere, ja, plötzlich andere, die Zeit verändert sich, man selbst ändert sich, man hat andere Vorstellungen. Und wenn man sich kreativ ausdrücken kann, dann, das ist ganz wunderbar, weil Kreativität ist ja alles. Also ohne Kreativität entsteht gar nichts. Alles, was man ja sieht, ist ja irgendwann einer Kreativität, einer Vision entsprungen. Jedes Haus, jedes Auto, alles, was man sieht. Und ein Land lebt auch von seinen kreativen Menschen, weil die sind die einzigen, die etwas nach vorne bringen, die etwas entwerfen. Und Kreativität ist ja auch das, was ja das Leben ausmacht. Wenn man überlegt, wie kreativ die Natur ist, in sich selbst zu verwirklichen, die Bäume, die Pflanzen, ja. Und wir Menschen haben ja so viel Möglichkeit, kreativ zu sein, aber wir müssen das entdecken. Auch das hat mit Selbstwertgefühl zu tun und Selbstbewusstsein, sich zu trauen, weil man uns oft gesagt hat in der Kindheit, das kannst du nicht. Da bist du zu dumm dazu, du bist ungeschickt, und das sitzt in uns drin und wir trauen uns da nicht. Aber was würden wir tun, wenn wir noch wissen, wir leben nur noch eine Stunde? Ja? Juckt es einen da noch, ob jemand gesagt hat, du kannst das nicht? Oder sagt man, nee, ich probiere das jetzt. Also die letzte Stunde mache ich jetzt, was ich will. Und es könnte immer die letzte Stunde sein. Also jede Stunde könnte die letzte Stunde sein. Also traut euch. Also kann man sich doch trauen und kreativ sein. Und wenn es nichts wurde, dann war es vorher auch nichts. Aber dann hat man es wenigstens probiert. Aber wenn man es nicht mal probiert, dann weiß man auch nicht, ob es was geworden wäre. Und natürlich gibt es immer Menschen, die dann gleich sagen, das kannst du doch nicht. Deshalb sollte man ja auch, bevor man etwas angefangen hat, ein Business oder egal was, darüber auch nicht reden, sondern es für sich behalten. Denn der größte Fehler ist, über etwas zu früh zu sprechen, weil dann findet sich sicher jemand, der es torpediert, der zwar nicht in der Lage ist, selbst etwas auf die Beine zu stellen und kreativ zu sein, aber der sehr gut darin ist, das kaputt zu machen, was andere auf den Weg gebracht haben. Und deshalb sollte man nicht darüber sprechen, bevor man etwas auf den Weg gebracht hat. Das habe ich gelernt und das beherzige ich auch. Vor allem, man setzt sich da nicht im Einfluss aus von anderen, weil am Ende lässt man sich ja doch wieder beeinflussen, wenn die sagen, du kannst das nicht. Wenn man sowieso schon wenn alles an einem seidenen Faden hängt und dann sich mühsam sagt, okay, dann probiere ich es mal, und dann kommt gleich wieder einer und schneidet den Faden durch, ja, dann ist er vorbei. Deshalb, warum sich nicht trauen? Was hat man zu verlieren? Gar nichts. Und sich nicht abhängig machen von anderen und der Meinung anderer, denn was geht einem das an? Auch gar nichts. Man lebt sein Leben. Wir leben nicht das Leben der anderen, die sollen ihr eigenes Leben leben. Und wir sind auch nicht davon abhängig, was andere über uns denken oder sagen. Ja, ihr gutes Recht zu denken, was sie wollen und auch zu sagen, was sie wollen, aber unser gutes Recht, das auch nicht anzunehmen. Einfach zu sagen, nee, also, geht mich nichts an. Es war sehr schön, dass du denkst, du müsstest das erzählen, aber ist nicht mein Bier. Habe ich nichts mit zu tun. Ich lebe mein Leben, leb du deins. Das ist meine Devise und nach der lebe ich sehr erfolgreich und damit bin ich auch immer gut gefahren. In diesem Sinne beende ich den Podcast und hoffe, ich habe euch da ein bisschen Einblicke gegeben in mein Leben oder in meine Herangehensweise. Erlaubt es, was gefällt. Es gibt auch ein Buch von mir über Schönheit, das heißt Harald Löckner Beauty, verboten gut. Und am schönsten sind immer die Sachen, die verboten sind. Oder wie man so schön sagt, alles, was Spaß macht, verboten, unanständig oder illegal. Aber auch das, wer sagt, was unanständig ist und was verboten ist. Ja, also wir verbieten uns selbst so viel und begrenzen uns. Und es kann uns niemand begrenzen, außer wir uns selbst. Deshalb, wir sollten uns endlich entfalten. So wie eine Rose erblüht, wünsche ich mir, dass ihr erblüht, dass ihr euch öffnet und einfach ganz weit eure Knospe öffnet und gegen die Sonne in Richtung Leben euch streckt und den Mitmenschen zeigt, wie großartig und wie schön ihr seid. In diesem Sinne, alles Liebe, Harald Glöckler.
Eine Produktion von Audiotakes.